Im März 2008 wurde die Formel-1-Rennfahrergemeinde in der ganzen Welt von der Meldung aufgeschreckt, ihr Präsident Max Mosley sei in einen Sexskandal verwickelt, der im Sadomaso-Milieu angesiedelt sei, und noch dazu hätte er Nazi-Uniformen und KZ-Häftlingskleidung ins Spiel gebracht. Der Skandal wurde in England und danach auch in Deutschland vor Gericht verhandelt. Dabei ging es weniger um die Tatsachen an sich als darum, ob die Sensationspresse ein Recht darauf hat, heimliche Videos machen zu lassen und zu veröffentlichen. Hat sie nicht, entschied der englische Richter und verurteilte die News of the World zur Zahlung von 60.000 Pfund. Das Gericht sah auch keinen Beweis für die Nachstellung einer KZ-Szene. Was den Fall aber, abgesehen von der Prominenz des Protagonisten, so brisant macht, ist Mosleys Herkunft aus einer Familie, die die englische Gesellschaft und zeitweilig auch die deutsche zwischen 1925 und 1960 immer wieder in Atem gehalten hat. Max Mosley ist ein Sohn des verhassten englischen Faschistenführers Sir Oswald Mosley und seiner Frau Diana Mitford. Beide hatten 1936 nach spektakulärem Ehebruch heimlich in Deutschland im Haus von Goebbels und im Beisein von Hitler geheiratet. Diana war die dritte von sechs Schwestern, die allesamt auf die eine oder andere Art glanzvoll, schockierend, monströs oder mal das eine oder das andere permanent in den Schlagzeilen erschienen.
Glamour und Skandale, die rebellischen Mitford Sisters, eine Sendung von Ulrike Vosswinkel.
Skandale über Skandale in einer englischen Landadelsfamilie, die eigentlich nichts anderes vorhatte, als ihre sieben Kinder in den traditionellen Bahnen zu erziehen. Reiten und Jagen, ein bisschen Musik. Der Vater besaß ein Grammophon, auf dem er manchmal im Herrenzimmer seine einzige Platte abspielte. Internatserziehung nur für den Sohn. Die sechs Töchter wurden von den ständig wechselnden Hauslehrerinnen unterrichtet. Jeden Sonntag Kirche im eigenen Dorf, jede Menge Haustiere und ein Geflügelhof, mit dessen Gewinn von 120 Pfund die Mutter die Erziehung der Mädchen bestritt, nämlich das Gehalt der Hauslehrerin. Bargeld war knapp und alle wurden zur Sparsamkeit angehalten, wenngleich es an Ländereien und wechselnden Stadtwohnungen in London nicht fehlte. Es gab keinen Grund, als die Kinder noch kleiner waren, das Schloss in den Cotswolds zu verlassen. Die neuen Kleider für jede Saison wurden halbjährlich aus London zugeschickt und dann von einer Tochter zur nächsten weitervererbt. Für jede Art von Hausarbeit gab es Dienstboten, Köchinnen, Kindermädchen, Stallknechte, Jagdhelfer. Das offensichtliche Ziel war, die Mädchen möglichst unbeschadet durch Kindheit und Adoleszenz zu bringen, um sie dann in der Londoner Gesellschaft als Debütantinnen vorzustellen und gut und standesgemäß zu verheiraten. Soweit, so gut. Was dann aber aus ihren sechs Töchtern wirklich wurde, das hätten die Eltern sich in ihren Träumen und Albträumen nicht vorstellen können. Auch wenn die englische Oberschicht reich an skurrilen und exzentrischen Figuren ist.
Nancy, geboren 1904. Pamela, geboren 1907. Tom, geboren 1909. Diana, geboren 1910. Unity, geboren 1914. Jessica, geboren 1917. Deborah, geboren 1920.
Tatsache war, dass das, was wie die Voraussetzung für eine glückliche Kindheit aussah, für alle Mädchen außer Pamela eine Art Hölle der Langeweile bedeutete. Drei der Mädchen wollten unbedingt in eine öffentliche Schule gehen, was ihnen strikt verboten wurde. Die anderen drei wollten das auf keinen Fall, was die Mutter in ihrer Ablehnung bestärkte. Ihrer zweitjüngsten Tochter Jessica erklärte sie,
»Tatsache ist doch, dass Kinder immer das Gegenteil von dem wollen, was sie haben. Die Kindheit ist eine sehr unglückliche Zeit im Leben. Ich erinnere mich, dass ich mich als Kind immer schlecht gefühlt habe. Wenn du 18 bist, ist alles wieder gut.«
18 war die magische Zahl. Aber Jessica wartete sie nicht ab. Sie legte schon mit 12 ein Running-Away-Konto auf der Bank an. Mit 18 wurde man in die Gesellschaft eingeführt und durfte eventuell ohne Begleitung eines Erwachsenen an Tee-Einladungen teilnehmen oder in London einkaufen. Es herrschten fast noch viktorianische Zustände, und Nancy, die älteste Tochter, war die erste, die sich vehement dagegen auflehnte. Endlose Kräche folgten dem ersten Lippenstift, der ersten Dauerwelle, dem ersten Kurzhaarschnitt. Und als junge Männer aus dem nahen Oxford es wagten, sie zu besuchen, stand ihr Vater mit geladenem Jagdgewehr im Hintergrund bereit. Lord Redsdale, von den Kindern Favre genannt, war ein cholerischer Exzentriker, der die Familie mit seinen Launen in Atem hielt. Merkwürdigerweise wurde er erst umgänglicher, nachdem Nancy ihn, zum Auftakt ihrer Schriftstellerkarriere, in ihrem ersten Buch schonungslos karikiert hatte. Mit seinen groben Flüchen und seinem Hass auf alle Fremden, alle Ausländer und auf alles, was nach Literatur oder Kunst aussah. Jessica berichtet.
So wurde Favre sozusagen über Nacht eine Art Romanfigur, fast eine Legende, sogar für uns. In den folgenden Jahren perfektionierte Nancy ihre Fähigkeit, ihn darzustellen und ihn in Buchdeckeln festzuhalten. Manchmal als General Murgatroyd, später als den furchterweckenden Onkel Matthew in Englische Liebschaften. Als ich schließlich dem Kinderzimmer entwachsen war, waren die alten Krisenfeuer schon heruntergebrannt und Favre war deutlich milder als zu den Zeiten, als die Älteren erwachsen wurden.
Eines der merkwürdigen Phänomene dieser langweiligen Jugend auf dem Land war, dass sie fast allen Töchtern später sehr viel Stoff für ihre Bücher lieferte. Und nicht nur ihnen, auch zum Beispiel Evelyn Waugh, ein Freund von Nancy und zeitweilig auch von Diana, erfreute sich an den skurrilen Seiten des Lords und schrieb sie dem Vater des Ich-Erzählers in Wiedersehen mit Brideshead zu.
Unity, Jessica und Deborah, die drei kleinen Schwestern.
Da die Mädchen auf Gedeih und Verderb auf ihre eigene Gesellschaft angewiesen waren, erfanden sie Spiele, bildeten wechselnde Allianzen, die sich gegenseitig bis aufs Blut ärgerten. Teasing, den möglichst treffenden Witz auf jemanden zu finden, wurde ein Hauptsport, der auch ein Ventil für Eifersucht war. Nancy war die gefürchtetste, so als ob sie schon früh ihre Feder schärfte für spätere Romane. Ihre Illoyalität war sprichwörtlich. Die kleineren Kinder beobachteten die größeren und sich selbst, wie Jessica in ihrem Erinnerungsbuch Aunts and Rebels schreibt.
Unity, Debo und ich waren fast vollkommen auf unseren eigenen Erfindungsgeist angewiesen. In einem Alter, in dem andere Kinder mit Puppen spielten oder Sport trieben, Ballett- oder Klavierstunden hatten, verbrachte Debo stille Stunden im Hühnerhaus, um zu lernen, wie man den Ausdruck von schmerzlicher Konzentration nachmachen könne, der im Gesicht einer Henne erscheint, wenn sie ein Ei legt. Debo und ich gründeten die Gesellschaft der Horns, in der sie und ich die Offiziere und einzigen Mitglieder waren. Der Name stammte nicht daher, dass sie und ich Honorables, Adlige waren, sondern von den Hühnern und Hennen, die so eine große Rolle in unserem Leben spielten.
Tatsächlich werden sich Debo und ihre Schwester Pamela, auch sie eine passionierte Hühnerzüchterin, ihr Leben lang Briefe schreiben mit der Anrede »Dear Hen«, liebes Huhn. Da war Debo dann schon die Herzogin von Devonshire und damit beschäftigt, eines der größten Schlösser Englands in Schwung zu bringen und Bücher über dessen Kunstschätze zu verfassen. Einer ihrer Buchtitel aber hieß »Counting My Chickens«, »Meine Hühner zählen«. Und Pamela war stolz darauf, die Appenzeller Spitzhauben, eine seltene Hühnerrasse, nach England eingeführt zu haben.
Diana mit 18.
Diana war schon als ganz junges Mädchen die hübscheste von allen, beneidet von der älteren Nancy und vom Vater verwöhnt. Von einigen ihrer Künstlerfreunde eher konventionell gemalt und umschwärmt von Toms Studentenfreunden. Sie entging der Langeweile des Landlebens, indem sie sich mit 17 verlobte. Und zwar mit einem der reichsten jungen Männer, die zur Hand waren. Mit dem 22-jährigen Brian Guinness, späterer Baron Moyne und Erbe der Guinness-Brauereien. Die Eltern waren nicht amused. Sie fanden Diana zu jung und den Mann zu reich. Jessica meinte später, es hätte ihnen nicht gefallen, dass die Familie ihren Reichtum durch Geschäfte erworben hatte, kein altes Geld. Aber nachdem Diana ein halbes Jahr in schweigsamem Trotz am elterlichen Esstisch gesessen hatte, erlaubten die Eltern die Heirat, und von da ab entfaltete Diana ein luxuriöses Partyleben. Die Klatschkolumnen der Zeitungen berichteten genüsslich über Kostümfeste und Pyjama-Partys und brachten Fotos von Diana, auf denen die Familie sie kaum wiedererkannte. Sie bekam sehr schnell zwei Söhne, aber dann verliebte sie sich auf immer und ewig in den 15 Jahre älteren Faschistenführer Sir Oswald Mosley und ließ sich sofort von Brian Guinness scheiden. Der Skandal war perfekt, zumal Oswald Mosley verheiratet war, auch Kinder hatte und nicht beabsichtigte, seine Familie zu verlassen, was ihn allerdings nicht hinderte, verschiedene Affären auch noch neben Diana zu haben. Die Eltern Mitford verboten ihren jüngeren Kindern den Kontakt zu Diana und sahen düster voraus, dass keine ihrer Töchter noch einen respektablen Mann für sich gewinnen könnte.
Sir Oswald Mosley.
Als Diana Oswald Mosley kennenlernte, hatte er schon eine stürmische Politkarriere hinter sich. Mit 21 Jahren zog er für die Konservativen ins Unterhaus als jüngster Abgeordneter und verließ die Partei ein paar Jahre später, um in die Labour Party einzutreten. Ein Ministerposten ohne Geschäftsbereich frustrierte ihn. Und als bei Labour niemand seine Theorien ernst nahm, trat er auch dort wieder aus und gründete die British Union of Fascists, nachdem er sich bei Mussolini und Hitler modisch und politisch auf Kurs gebracht hatte. Oswald Mosley hatte genug Geld, um sich jede Extravaganz zu leisten, auch die eines englischen Leaders nach fremden Vorbildern.
Einige seiner Landsleute sahen damals in ihm den Retter Britanniens aus wirtschaftlicher und politischer Misere. Andere nannten ihn einen Abenteurer, einen reichen Nichtsnutz oder die Greta Garbo der britischen Politik. Für Diana Guinness war er noch 1977 der klügste, ausgeglichenste und ehrlichste aller englischen Politiker.
Schreibt Karl-Heinz Schädlich in seinem Buch über die Mitford-Schwestern und berichtet über die Gründung der faschistischen Partei Englands 1932.
Lord Rothermere stellte seine Zeitungen, Benito Mussolini das Geld und Sir Oswald Mosley sich selbst zur Verfügung. Das Unternehmen hieß British Union of Fascists. An seiner Gründung nahmen 32 Männer teil, die einheitlich gekleidet waren. Sie trugen schwarze Hemden. Die Wochenzeitung der BUF hieß The Black Shirt. Etwas Unbritischeres als die BUF hatte es auf den britischen Inseln wahrscheinlich nie gegeben. Soweit die neue Partei eine Identität besaß, war sie bis in die letzte Äußerlichkeit geborgt. Die Schwarzhemden von der italienischen Partito Nazionale Fascista, das Emblem von der Hausfahne der deutschen SS, die kurzerhand halbiert war, sodass nur eine Rune von einem Kreis umgeben übrig blieb. Die Organisationsstruktur der Partei war einfach und beruhte auf dem sogenannten Führergrundsatz der NSDAP, den Mosley von Hitler abgeschrieben hatte. Er lautete: Der Führer bin ich. Folglich ließ Mosley sich nun als Leader anreden und verlangte von jedem Blackshirt unbedingten Gehorsam.
Diana war ihm vollkommen verfallen, nannte ihn ebenfalls The Leader und hielt sich in einer kleinen, vornehmen Wohnung, die sie nach ihrer Scheidung gekauft hatte, zu seiner Verfügung bereit. Die gesellschaftliche Ächtung, die sie, allseitig gewarnt, in Kauf genommen hatte, hielt nicht sehr lange vor. Diana war immer noch sehr jung und attraktiv, und Mosley konnte offenbar sehr viel Überzeugungskraft entwickeln, wenn er politische Reden hielt, egal für welche Partei. Als seine Ehefrau plötzlich an einem Blinddarmdurchbruch starb, war er zwar frei, aber immer noch nicht für Diana. Er musste erst noch eine Liebschaft mit seiner Schwägerin beenden, bevor er sich für Diana entschied.
Unity tritt auf. Jessica berichtet,
Obwohl Unity und ich während unserer ganzen Kindheit unablässig miteinander gekämpft und gestritten hatten, waren wir überraschenderweise große Freundinnen geworden, als sie 18 und ich 15 war. Unity war von einem riesigen Schulmädchen zu einer überdimensionalen Debütantin herangewachsen. Mehr als 1,80 groß, mit einer dicken blonden Haarmähne, überragte sie die anderen Debütantinnen wie der Nikolaus die Weihnachtspuppen. Ihre überwältigende Power passte zu ihrer Größe. Im Schulzimmer hatte sie die Abreise vieler Hauslehrerinnen beschleunigt und hatte den Rekord unter allen von uns, die bei weitem ungezogenste und unkontrollierbar zu sein. Unity hatte immer einen Hang zu barocken Dekorationen. Als Debütantin wandte sie dieses Talent nun auf die Auswahl ihrer Kleider an. Sie glänzte wie ein enormer Pfau mit unechten Juwelen, die sie bei einem Theaterausstatter gekauft hatte, und in ausladenden Brokatkleidern. Sie war immer darauf aus, zu schockieren. Épater les bourgeois, wie meine Mutter missbilligend sagte, und das schaffte sie auch.
Das nächstliegende Verbotene, und damit sehr attraktiv für Unity, war die in Ungnade gefallene Schwester Diana, die sie nun heimlich besuchte. Dort traf sie auch Oswald Mosley, der mit allem Getöse und Propagandaaufwand seine Faschistenpartei organisierte. Unity trat ihr sofort bei. Jessica berichtet.
Das endlose Schulzimmerthema »Was werden wir machen, wenn wir groß sind?« änderte seinen Ton. »Ich gehe nach Deutschland, um Hitler zu treffen«, kündigte Unity an. »Ich werde von zu Hause weglaufen und Kommunistin werden«, konterte ich. Debo stellte zuversichtlich fest, dass sie einen Herzog heiraten und einmal Herzogin sein würde. Natürlich zweifelte keine von uns auch nur einen Moment daran, dass wir die Ziele erreichen würden, die wir uns gesetzt hatten. Aber vielleicht sind nur selten solche kindlichen Voraussagen so wahr geworden.
1932 war Politik in der englischen Gesellschaft ein vorherrschendes Thema geworden. Die Weltwirtschaftskrise hatte auch England erfasst. Im Herbst 1931 gab es bereits 3 Millionen Arbeitslose. Selbst konservativste englische Oberhausmitglieder beobachteten in den folgenden Jahren mit skeptischem Interesse, wie Hitler Deutschland scheinbar aus der krisenhaften Situation brachte, und waren deshalb nicht vollkommen gegen Mosleys Nazi-Imitationen. Aber sein verschärfter militaristischer Stil, der auch eine Schlägertruppe nach SA-Vorbild vorsah, befremdete die Politiker und die Öffentlichkeit.
Während einer öffentlichen Diskussion nach den Aufgaben dieser paramilitärischen Einheit befragt, erklärte Mosley: Wenn uns die Labour Party in die Krise geführt hat, die ohnehin kommt, aber durch sie noch beschleunigt wird, dann wird hinter ihr der organisierte Kommunist auftauchen, der weiß, was er will. Und wenn er sich hervorwagen sollte, dann werden wir mit faschistischen Maschinengewehren auf den Straßen bereitstehen.
Als Unity mit fliegenden Fahnen der BUF beitrat und ihr ländliches Kinderzimmer mit faschistischen Symbolen und deutschen Hakenkreuzen dekorierte, las Jessica das Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror und besorgte sich alle Literatur über Kommunismus und Sozialismus, derer sie habhaft werden konnte. Sie bewohnte die andere Hälfte des Kinderzimmers, die sie nun mit Hammer und Sichel, einer kleinen Leninbüste und Stapeln von Daily Workers Zeitungen ausstattete. Plötzlich gingen die politischen Kontroversen der Zeit mitten durch die Familie. Und wenn die Eltern zunächst noch dachten, auch diese Spleens würden vorübergehen, dann sahen sie sich doch bald mitten hineingezogen. Sehr viel mehr, als sie sich vorstellen konnten.
Jessica arbeitet an ihrer Zukunft.
Jessica hatte einen Gleichgesinnten entdeckt, der ihre frühen Ausreißerfantasien sehr befeuerte. Ein Cousin, übrigens ein Neffe von Winston Churchill, hatte einen Schulskandal provoziert, indem er pazifistische Flugblätter in seinem Internat Wellington verteilt und eine subversive Zeitschrift herausgegeben hatte, die in der Presse als von Moskau finanziert bezeichnet wurde. Ihr Untertitel hieß »Public Schools Journal gegen Faschismus, Militarismus und Reaktion«. Esmond Romilly, der Cousin, brannte dann von seiner Schule durch, war an Saalschlachten gegen Mosley beteiligt, und das Nächste, was Jessica ein Jahr später gerüchteweise von ihm hörte, war, dass er in Spanien gewesen wäre, um mit den Interbrigaden zu kämpfen. Sie hatte ihn noch nie gesehen, setzte nun aber alles daran, ihn bei gemeinsamen Verwandten zu treffen. Ihre Zusammenkunft war kurz und verschwörerisch. Sie fragte ihn, ob er sie mit nach Spanien nehmen würde, und er sagte ja. Er fragte, ob sie tippen könnte, was sie bedauernd verneinte. Er wollte sie als seine Sekretärin mitnehmen. Jessica war übrigens nicht nur sehr entschlossen, sondern auch sehr hübsch. Nicht zu reden von ihm, der ein strubbelköpfiger Draufgänger und intelligenter Revoluzzer war. Die Verschwörung nahm ihren Lauf. In klammheimlichen Vorbereitungen besorgte Jessica sich einen passenden Kampfanzug, hob ihr Running-Away-Konto ab, lud sich bei einer Tante in Frankreich ein, schrieb vorgefertigte Briefe an die Eltern und reiste eines Tages von zu Hause ab, ohne ein Sterbenswörtchen zu sagen, wohin und mit wem. Sie war 19, Esmond Romilly 18. Noch bevor sie endgültig im Zug nach Spanien saßen, gestand er ihr, dass er sich ernsthaft in sie verliebt hätte, als Vorwarnung sozusagen, aber für beide war es eine Lebensentscheidung, füreinander und für die politische Arbeit und gegen die selbstgefällige konservative Aristokratie, der sie beide angehörten. Als die Eltern schließlich herausgefunden hatten, dass Jessica nicht bei der Tante, sondern spurlos verschwunden war, kontaktierten sie Scotland Yard und starteten Aufrufe in den Zeitungen. Wieder ein Skandal. Und fanden schließlich über die englische Botschaft in Spanien heraus, wo die Ausreißer sich befanden. Die Presse wäre weniger überrascht gewesen, wenn Jessica sich zu Mussolini aufgemacht hätte, als ausgerechnet mit dem rebellischen Cousin in den Bürgerkrieg zu ziehen.
Unity Mitford okkupiert die Osteria Bavaria in München. Diana berichtet:
Im Sommer 1933 machte ich mit Unity eine Reise, die ihr Leben veränderte. Im Frühling hatte mich Mrs. Richard Guinness eingeladen, um einen sehr interessanten Deutschen kennenzulernen. Putzi Hanfstengel war ein hünenhafter Mann mit übertriebenen Manieren. Er stand auf und sprach in fließendem Englisch über sein Idol. Denn er ließ keinen Zweifel daran, dass Hitler alles auf der Welt für ihn war, als Führer und als Freund. Er kannte ihn schon seit 12 Jahren. Nach dem misslungenen Putsch von 1923 hatte sich Hitler zu Hanfstengels Frau und Schwester geflüchtet. Die Firma Hanfstengel hatte viel Geld durch eine Filiale in New York. Und Putzi hatte Hitler dabei geholfen, den völkischen Beobachter während der Inflation zu kaufen. Als Hitler an die Macht kam, hatte er Putzi Hanfstengel zu seinem Auslandspressechef gemacht. Ich hatte oft Salonkommunisten erlebt, die Feuer und Rauch spuckten, aber er war mein erster Salon-Nazi. Er sagte, wann immer ich nach Deutschland käme, würde er mich Hitler vorstellen. Ihr müsst alle nach Deutschland kommen, sagte er zu der versammelten Gesellschaft. Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, welche Lügen über uns in den Zeitungen stehen.
Diana Mitford, geschiedene Guinness und zukünftige Frau von Mosley, machte sich zusammen mit der 19-jährigen Unity so bald wie möglich auf den Weg nach München. Putzi Hanfstengel verschaffte ihnen Karten zum ersten Nürnberger Parteitag und beide waren überwältigt. Noch 40 Jahre später, als Diana ihre Memoiren schrieb, brachte sie es nicht fertig, an Hitler auch nur den mindesten Zweifel zu äußern. Unity, deren anfängliche Begeisterung für die englischen Faschisten eher der maximalen Elternprovokation zuzuschreiben war, entwickelte in Deutschland einen Fanatismus, dem sie schließlich selber zum Opfer fiel. Hitler kennenzulernen wurde zu ihrer Obsession. Sie rang ihren Eltern die Erlaubnis ab, zum Deutschlernen nach München zu reisen. »But darling, we thought you didn't like abroad.« »Wir dachten, du magst kein Ausland«, war die verwunderte Reaktion. Jessica berichtet.
Vielleicht war die Aussicht auf eine weitere Londoner Saison mit falschen Tiaras und zahmen Ratten und Schlangen, die Unity in Ballsälen loszulassen pflegte, mehr als meine Mutter ertragen konnte. Sie durfte fahren. Innerhalb von 6 Monaten hatte sie ihre beiden Hauptziele erreicht. Sie sprach ziemlich fließend Deutsch und hatte nicht nur Hitler, sondern auch Himmler, Göring, Goebbels und die ganze Entourage kennengelernt.
Sie hatte herausgefunden, dass Hitler sehr oft in Schwabing in der Osteria Bavaria zu Mittag aß, wenn er in München war. Sie ging also täglich hin, wartete darauf, dass er kam und starrte ihn vom Nachbartisch an. So lange, bis Hitler sich bei der Bedienung erkundigte, wer das junge Mädchen sei. Als er erfuhr, dass sie eine englische Faschistin und Hitlerverehrerin war, ließ er sie an seinen Tisch bitten. Und plötzlich war sie mittendrin.
Unity schreibt an Diana:
23. Dezember 1935, Pension Döring, Ludwigstraße 17b, München. Darling Diana, ich hatte nicht erwartet, den Führer zu sehen, weil er offenbar seit Wochen nicht in der Osteria war. Doch dann kam er heute endlich. Es war wunderbar. Und er war wahnsinnig überrascht, mich zu sehen. Er kam sofort, zum ersten Mal er selbst, um mich an seinen Tisch zu holen. Ein bisschen später kam Max Schmeling mit Hoffmann und saß an der anderen Seite des Führers. Er erinnerte sich an dich und mich vom Parteitag. Der Führer war himmlisch und in bester Stimmung, sehr fröhlich.
Es ist am Anfang nicht klar, ob Unity am Tisch des Führers schon am Ende ihrer Wünsche angelangt war. Aus den nächsten Briefen wird deutlicher, dass sie nicht nur in der Nähe der Macht sein, sondern auch Einfluss nehmen wollte. Aber es ist nicht ganz eindeutig, inwieweit Hitler sie benutzte und als Joker in seinem England-Spiel einsetzte. Als Verwandte des halben Oberhauses und als Vertraute von Oswald Mosley, nicht zu reden von ihrer unbedingten Hingabe an seine Sache, konnte sie ihm nützlich sein. Jedenfalls schloss Hitler das nicht aus.
Samstag, 8. Februar 1936, Pension Döring, München. Darling Diana, gestern war der Führer in der Osteria. Er kam ungefähr um 3 und ging um 5 und war in wundervoller Stimmung. Ganz anders als letzte Woche. Er erzählte mir, dass Lord und Lady Londonderry ihn in der letzten Woche in der Reichskanzlei besucht hätten. Weißt du, er muss einen sehr schlechten Berater haben für die Leute, die er aus England empfängt. Schließlich ist er kein normaler Politiker, der jeden sehen muss, der wichtig ist. Besuche bei ihm sollten für die reserviert sein, die es verdienen, weil sie etwas für seine Sache tun oder ihn wenigstens wirklich lieben, ohne Rücksicht auf Titel und Geld und Wichtigkeit. Findest du nicht? Wir haben lange darüber geredet und er schien das zu verstehen. Er sprach lange über England und Deutschland und sagte, in 2 Jahren wird die deutsche Armee die stärkste sein. Nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Ist das nicht wunderbar? Und er sagte, dass wir mit der deutschen Armee und der englischen Marine die Welt beherrschen könnten. Oh, wenn wir das haben könnten. Und was wäre es nicht wert zu tun, um die Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu befestigen? Wenigstens ein bisschen. Heute Abend ist der Osteria-Faschingsball. Es ist fabelhaft dekoriert. Jetzt muss ich los. Schreib bald und wir müssen zusammen nach Berlin. With best love and Heil Hitler. Unity.
Unity Mitfords häufiges Auftreten in nächster Nähe von Hitler wurde in der Presse irritiert vermerkt. Fotos zeigen sie und Diana, zwei hochgewachsene blonde und blauäugige Ladies, in braven dunklen Kostümen mit Schulmädchenkragen beim Parteitag, beim Hitlergruß, mit Putzi-Hanfstängel im Bratwurstglöckel, mit Hitler in der Osteria. Unity besuchte ihn in der Prinzregentenstraße und auf dem Obersalzberg, begleitete ihn im Auto, unter den Adjutanten Hitlers wurde sie die Mitfahrt genannt, und wurde nach Bayreuth eingeladen, wo sie sich mit Winifred Wagner in bestem Einklang befand, sah Parsifal von der Ehrenloge aus. Unity war das auffallendste Groupie in Hitlers Umgebung. Dass ihr zweiter Vorname Valkyrie war und sie ausgerechnet in einem Goldgräberort in Kanada gezeugt worden war, der Swastika hieß, ließ an Schicksal glauben. Die englische Sensationspresse spekulierte auf eine Hochzeit von Unity Mitford und Adolf Hitler, was Unitys Vater nicht ganz überzeugend dementierte. Aber diese Hochzeit stand gar nicht zur Debatte. Dafür eine andere, nämlich die zwischen Sir Oswald Mosley und Diana, die Mosley aus taktischen Überlegungen unbedingt geheim halten wollte. Hitler kam seinem Faschistenfreund entgegen und stellte das Reichspropagandaministerium für die Trauung zur Verfügung, die im Beisein von Goebbels, Unity Mitford, Bill Allen, Hitler und einem Adjutanten am 6. Oktober 1936 stattfand. Die Eifersucht von Mosley auf Hitler scheint den Tag für Diana verdüstert zu haben. Diana schreibt gleich danach an Unity:
7. Oktober 1936, Berlin. Darling, Gestern war der entzückendste und gleichzeitig auch der schrecklichste Tag für mich. Die Hochzeit selber war so schön und der Blick aus Magda Göppels Fenster auf den Führer, als er durch den sonnigen Garten der Reichskanzlei ging, war der glücklichste Moment meines Lebens. Ich fand, dass alles perfekt war. Mosli, du, der Führer, das Wetter, mein Kleid, Magda, der Standesbeamte, dessen Herz so laut klopfte, weil er so glücklich war, den Führer zu sehen. Das andere kann ich nicht erzählen. Wie es das Treffen für mich verdorben hat und warum ich zu spät zum Essen in die Reichskanzlei gekommen bin und Moslis kindisches Benehmen und wie er alles tat, um mich zu verletzen. All love and messes of kisses, Diana.
Nancy, die spitzzüngige Schriftstellerin in ihren 30er Jahren.
Inzwischen hatte die älteste der Schwestern, Nancy, mit ihren ersten Büchern schon Erfolg, hatte auch eine langjährige, unselige Verlobung gelöst und einen standesgemäßen jungen Mann geheiratet, der in den Augen ihrer Schwestern ein schrecklicher Langweiler war. Einen kurzen Flirt mit den Mosley-Faschisten gab sie bald auf, und angesichts der zunehmenden politischen Fanatisierung von Diana und Unity tat sie das, was sie immer machte. Sie schrieb einen Roman, in dem sie sich satirisch über Mosley und Unity und die ganze Bewegung ausließ. Unity und Diana waren nicht nur nicht amused, sondern schockiert. Als die Spanienkämpferin Jessica schließlich in Bilbao von der Botschaft ausfindig gemacht worden war, schickte die Familie Nancy nach Spanien, um die abtrünnige Schwester zur Rückkehr zu überreden. Diese Aktion wuchs sich zu einer Staatsangelegenheit aus und wurde später vom Parlament heftig diskutiert. Anthony Eden, damals Außenminister, ließ ein Kriegsschiff von Südfrankreich über die Grenze nach Spanien schicken, um die Ausreißer abzuholen. Gleichzeitig sollten allerdings auch britische Staatsangehörige aus dem Kriegsgebiet evakuiert werden. Jessica und Esmond bestiegen widerwillig das Schiff, trafen Nancy in Bayonne, machten aber keinerlei Anstalten, nach England zurückzukehren. Jessica beantragte eine Heiratserlaubnis bei ihrem inzwischen bestellten Vormund und heiratete Esmond Romilly in Bayonne. Ein sehr bescheidenes Ereignis im Verhältnis zu den Hochzeiten ihrer Schwestern. Aber die Presse war wieder dabei.
Zur großen Überraschung des jungen Paares erschienen als Trauzeugen die Mütter von Braut und Bräutigam im Amtszimmer des britischen Konsuls. Lady Redesdale und Lady Romilly, die ihren Sohn kürzlich von der Polizei in eine Besserungsanstalt hatte bringen lassen, machten Gesichter, als seien sie die Hauptleidtragenden bei einem Begräbnis.
Nancy, deren Mission so kläglich gescheitert war, hatte andere Sorgen. Ihre Ehe mit dem verschwenderischen und trunksüchtigen Peter Rod ging nicht gut. Aber etwas taten die beiden noch gemeinsam. Sie gingen an die südfranzösische Grenze und halfen den antifaschistischen Spanienflüchtlingen, die von den Franzosen in primitivste Auffanglager gesteckt worden waren. Als Nancy erkannte, dass ihre Ehe am Ende war, reiste sie über Paris zurück. Und dort traf sie, zumindest in der Fiktion ihres Romans »Englische Liebschaften«, weinend auf einem Koffer sitzend die Liebe ihres Lebens. Den ganz realen Colonel Gaston Palewski, einen der Offiziere de Gaulles. Nach dem Krieg wird Nancy ihm nach Frankreich folgen, de Gaulle verehren und die Geliebte des sehr vornehmen Colonels bleiben. Damit trennten die Schwesternschar nun drei sehr kontroverse politische Bekenntnisse. Und sie hatten alle etwas mit Heldenverehrung, starken Männern und radikalen Entschlüssen zu tun.
Pamela und Deborah, die Unpolitischen.
Die beiden anderen Schwestern, Pamela und Deborah, die Jüngste, die sich gegenseitig immer mit »Dear Hen« anredeten, machten keine Skandale, aber doch auch Aufsehen. Pamela, die das Landleben liebte, verwaltete das landwirtschaftliche Gut des Ehepaar Guinness, bevor Diana auf und davon ging. Pamelas Ehemann Derek Jackson war eigentlich der einzige in der ganzen Umgebung, der einem ernsthaften naturwissenschaftlichen Beruf nachging. Aber da er auch Vollblutpferde züchtete und Steeplechase ritt, galt er in der Verwandtschaft schlicht als der Jockey. Und die vom Herzog träumende Deborah, die auch in späteren Zeiten nie ohne ihre Hunde eine Ziege und ihr Pony verreiste, heiratete tatsächlich einen jungen Mann, Andrew Cavendish, der nach dem frühen Tod seines Bruders den Titel des Herzogs von Devonshire erbte. Und sie wurde die Herzogin, die sie schon als Kind sein wollte.
Zurück zu Unity in München.
11. April 1937, Pension Döring, München. Darling Jessica, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich so darüber gefreut. Was Esmonds Haltung zu den Faschisten betrifft, ich würde lieber Nationalsozialistin genannt werden, wie du weißt, möchte ich erklären, wie ich dazu stehe. Ich hasse die Kommunisten, so wie er die Nazis hasst. Aber ich sehe nicht ein, warum wir nicht persönlich ganz gute Freunde sein könnten, wenn auch politische Feinde. Natürlich kann man Politik und Privatleben nicht trennen. Und wie du weißt, ist Narzissmus mein Leben. Aber ich finde, dass Familienbande etwas anderes sind. Natürlich würde ich nicht zögern, auf ihn zu schießen, wenn es für meine Sache notwendig wäre. Und ich nehme an, er würde dasselbe tun. Aber in der Zwischenzeit, da es noch nicht nötig ist, könnten wir doch ganz gute Freunde sein. Findest du nicht?
Der Briefwechsel zwischen den sechs Schwestern ist 2007 in den USA erschienen. Das Verwirrende ist, wenn man die Briefe über einen Zeitraum von 77 Jahren verfolgt, dass genau diese Familienbande über alle extremen politischen Differenzen und total unterschiedlichen Lebensweisen, Vorlieben und Skandale hinweg gehalten haben. Mit einer Ausnahme. Jessica, die mit Esmond nach Amerika auswanderte und Kommunistin wurde, hat alle Brücken zu Diana abgebrochen, die ihrem Leader Oswald Mosley und dem deutschen Führer ihr Leben lang die Treue bewahrte. Aber mit Unity verband sie offenbar etwas jenseits der Ideologien. Und wenn es nur das gemeinsame Kinderzimmer war und dasselbe radikale Begehren, aus der eigenen Welt auszubrechen. Unity hatte sich mit Haut und Haaren der Sache ergeben. Und ihr Point of No Return war ihr offener Brief an das rechtsradikale Hetzblatt der Stürmer, in dem sie Hitlers Politik in jedem Punkt unterstützt, sich als Judenhasserin outet und eine englische Rassenpolitik fordert. Ihre Freundschaft zu Julius Streicher, der selbst Hitler zu brutal war, und ihre folgende flammende Rede auf dem Hesselberg während des Sommersonnwendfestes fanden große Resonanz in England, aber keine zustimmende. Im Gegenteil, als sie bei einer Demonstration in England mit dem goldenen Hakenkreuz am Revers, ein Geschenk vom Führer, erschien, wurde es ihr heruntergerissen und nur mit Glück entkam sie der aufgebrachten Menge. In Deutschland erschien sie immer öfter in Hitlers Nähe und alle Adjutanten hatten ein misstrauisches Auge auf sie, weil sie sich nicht erklären konnten, woher sie immer genau über Hitlers Aufenthaltsorte orientiert war. Aber es gab keinerlei Anhaltspunkte für Spionage. Andererseits auch keine Möglichkeit für sie, mit Hitler allein zu sein. Sie war sozusagen das Vorkommando beim Einmarsch nach Österreich.
Mehrfach kamen junge Männer zu mir und sagten: Darf ich ihre Hand küssen, die der Führer berührt hat?
Und sie stand mit Hitler auf dem Balkon des Wiener Hotels Imperial, um mit ihm den Anschluss Österreichs zu feiern. Sie reiste ins Sudetenland voraus und nach Prag. Je wahrscheinlicher der Krieg wurde, desto hektischer wurden ihre Aktionen und öffentlichen Verlautbarungen, die in England als Hitlers Privatmeinungen kolportiert wurden. Krieg gegen England oder nicht? Hitler posaunte immer wieder öffentlich seinen Friedenswillen hinaus, täuschte sein Volk und Unity und bereitete klammheimlich den Überfall auf Polen vor, allerdings hoffend, dass England auch das noch hinnehmen würde. Noch 1939 verschaffte er Unity eine Wohnung in München, die sie ohne jeden Skrupel annahm. Sie gehörte einer jüdischen Familie in der Agnesstraße Nummer 26 und die Möbel dazu aus den deutschen Werkstätten in Hellerau waren ein Geschenk des Führers. Auch noch 1939 lud er sie wieder nach Bayreuth ein, wo sie krank wurde und bei Winifred Wagner im Bett lag, bevor sie ins Krankenhaus kam. Diana berichtet.
Ihre Liebe zu Deutschland war genauso groß wie die zu England. Und bevor diese beiden Länder sich in Stücke zerreißen würden, wollte sie lieber sterben.
Unity schreibt im Mai 1939 an Diana und nennt Hitler zum ersten Mal Wolf.
Am Donnerstag sagte Wagner zu mir, Sie sind so still. Wolf nahm meine Hand und sagte mit seiner wunderbaren Stimme, Das arme Kind ist unglücklich. Dann wandte er sich zu mir mit dem süßesten Blick seiner Augen und fügte hinzu, Kind, Sie müssen es nicht so tragisch nehmen. Mein Kummer war verschwunden und zählte nicht mehr. Ich empfand nur noch Mordlust gegen Chamberlain.
Am 3. September 1939 erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Am Nachmittag desselben Tages ging Unity in München in den Englischen Garten, setzte sich auf eine Parkbank, zog eine Pistole aus ihrer Handtasche und schoss sich in den Kopf. Die Waffe sei zu klein, um sich damit umzubringen, hatte ihr ein ungarischer Freund gesagt. Die Kugel blieb im Kopf stecken und verletzte sie schwer, aber nicht tödlich. Ihr Rücktransport mit der Kugel im Kopf, Wochen später, wurde von Hitler organisiert und streng geheim gehalten. Für die englische Sensationspresse avancierte Unity Mitford zum Staatsfeind. Die Kanalfähre, auf der sie ankam, wurde von Militärposten mit aufgepflanzten Bajonetten erwartet. Sie lebte noch 8 Jahre lang, schwer behindert in der Obhut ihrer Mutter. Den Hitlerwahn ersetzte sie durch religiöse Manie.
Diana schreibt an Unity aus dem Gefängnis.
Holloway Prison, Diana Mosley, 5433 F3-23, 19. Dezember 1940, gelesen von der Gefängniszensur. My Darling, man hat uns erlaubt, einen Brief mehr zu Weihnachten zu schreiben, den schicke ich natürlich an dich. Du kannst dir vorstellen, wie sehr ich an Weihnachten an euch alle denken werde. Es wird einfach schrecklich im Gefängnis sein, but never mind, nächstes Jahr ist vielleicht wieder alles wunderbar. Sag Mutter, die Butter, die sie mir mitgebracht hat, wird noch ewig halten und ist meine tägliche Freude. Ich danke ihr auch für die Eier und die Brioche. Bitte sagt Nanny, dass sie auf keinen Fall Nahrungsmittel für die Babys horten darf. Das wird mit Gefängnis bestraft. Ich glaube nicht, dass sie das tut, aber Mosley hatte plötzlich einen Albtraum, dass sie es tun könnte. Ich lese gerade die Jungfrau von Orléans, Schiller. Das ist so schön. Wenn du einen himmlischen Roman lesen willst, besorg dir die Wahlverwandtschaften von Goethe. Ich habe sie geliebt. Und Mosley auch.
Als die deutsche Armee nach Frankreich einmarschierte, wurde den Engländern plötzlich bewusst, dass Hitlers Truppen fast schon vor ihrer Tür standen. Und dass es eine deutsche Invasion geben könnte, was noch nie vorgekommen war. Chamberlain, der mit seiner Appeasement-Politik gescheitert war, überließ Winston Churchill die Regierung und Kriegsführung. Oswald Mosley hatte bis zum Kriegsausbruch vehement für einen Frieden agitiert, der einen Zusammenschluss mit Hitler-Deutschland voraussetzte. Bei Kriegseintritt Englands hatte Mosley allerdings die Parole ausgegeben, dass er und seine Partei bedingungslos für England kämpfen würden. Aber das half ihm nicht. Nach einem neuen Gesetz sollten alle Personen, die potenzielle Kollaborateure waren, ins Gefängnis kommen. Und so geschah es. Mosley und seine aktiven Parteimitglieder wurden festgenommen und 3 Wochen später auch seine Frau Diana, die zusätzlich noch von ihrer illoyalen Schwester Nancy denunziert wurde als besonders gefährliche Landesverräterin. Für Diana war es hart, weil ihr 2. Sohn von Oswald Mosley erst 11 Wochen alt war und sie ihn noch stillte. Das war Max Mosley, der spätere Formel-1-Präsident, der den neuesten Mosley-Skandal verursacht hat, von dem zu Anfang die Rede war. Er und sein Bruder Alexander, 1,5 Jahre alt, kamen nun zur Tante Pamela und dem Jockey, der seinerseits mit Top-Secret-Forschungen zur elektronischen Luftkriegführung beauftragt war. Die glanzvollen und gehassten Mosleys im Gefängnis waren wieder ein gefundenes Fressen für Fortsetzungsstories in den Zeitungen. Und als sie von Champagner-Festivitäten und Hummer und Lachs als Sonderbehandlung berichteten, verklagte Mosley die Presse und bekam Recht und Geld. Diana ließ sich davon einen Pelzmantel kaufen, gegen die Kälte im Gefängnis. Ihr Onkel Winston Churchill tat aber doch etwas für sie. Er setzte durch, dass sie einen gemeinsamen Zellentrakt bekamen mit einem kleinen Innenhof, in dem Mosley Gemüse anpflanzte. Als Mosley 1943 krank wurde, hatte Churchill Angst, dass er in der Haft sterben könnte, und einen Märtyrer wollte Churchill nicht haben. So wurden Diana und Oswald Mosley im November 1943 freigelassen, unter Auflagen, die einem erweiterten Hausarrest gleichkamen und einen stürmischen Protest unter der Bevölkerung auslösten. Selbst Jessica im fernen Kalifornien bekam noch die Empörungswellen zu spüren. Sie berichtet:
Als wir zu Hause ankamen, fanden wir unser Häuschen von parkenden Wagen umstellt, in denen die Journalisten warteten. Die Belagerung wurde am nächsten Tag fortgesetzt und natürlich erschien im Examiner ein Artikel. Schwester von Hitlers nordischer Göttin in San Francisco entdeckt. The Honorable Jessica Mitford wurde gestern im kalifornischen OPA-Büro aufgespürt, wo sie als Ermittlungsbeamtin arbeitet. Sie heißt jetzt Mrs. Treuhaft.
Nachzutragen ist, dass Jessicas Mann, Esmond Romilly, der bei Kriegsbeginn in die kanadische Air Force eingetreten war, mit 23 Jahren über dem Ruhrgebiet in Deutschland abgeschossen wurde. Zwei Jahre später heiratete Jessica den kommunistischen jüdischen Anwalt Bob Treuhaft, was ihren Vater zu einem letzten fundamentalen Wutausbruch veranlasste. Um die lästige Pressebelagerung zu beenden, entschloss sich Jessica, einen offenen Brief an Onkel Winston Churchill und den San Francisco Chronicle zu schreiben. Sie hat ihn später in ihrer Autobiografie wieder abgedruckt.
Wie Millionen anderer Menschen in den Staaten der Anti-Hitler-Koalition und den von Hitler besetzten Ländern war ich zeitlebens ein Gegner der faschistischen Ideologie, in welcher Form sie auch immer auftrat. Da ich nicht glaube, dass verwandtschaftliche Beziehungen persönliche Überzeugungen beeinflussen dürfen, habe ich vor langer Zeit den Kontakt mit jenen Mitgliedern meiner Familie abgebrochen, die den Faschismus unterstützten.
Tatsächlich haben Jessica und Diana in ihrem langen Leben keinen Brief mehr miteinander gewechselt. Und noch ein anderer Riss ging durch die Familie. Der Vater, Lord Redesdale, konnte nicht ertragen, dass seine Frau auch nach der Bombardierung Londons, nach dem Tod des einzigen Sohnes Tom und dem zerstörten Leben von Unity immer noch für Adolf Hitler schwärmte. Er verzog sich auf seine eigene kleine Insel vor Schottland in Begleitung einer Haushälterin, mit der er den Rest seines Lebens verbrachte.
Nancy Mitford, Bestsellerautorin, lebte die meiste Zeit ihres Lebens in Paris. Ihr jahrzehntelanger Geliebter, Gaston Palewski, heiratete mit 70 Jahren nicht sie, sondern die Duchesse Violette de Talleyrand-Périgord. Pamela Mitford trennte sich vom Jockey Derek Jackson und lebte zeitweilig in der Schweiz mit einer italienischen Springreiterin zusammen. Die einzige, die kein Buch geschrieben hat. Tom Mitford fiel ganz am Ende des Zweiten Weltkrieges in Burma, wohin er sich hatte versetzen lassen, um nicht gegen Nazi-Deutschland kämpfen zu müssen. Diana Mosley übersiedelte mit Sir Oswald 1963 in die Nähe von Paris, wo sie ein kleines Chateau bezogen, das Temple de la Gloire, Ruhmestempel, hieß. Der Hitlerfreund Mosley war in England eine verhasste Person geworden. Bis in die 60er Jahre hinein durfte er zum Beispiel nicht im Fernsehen auftreten und eine neue Parteigründung war zum Scheitern verurteilt. Diana hielt dem Andenken Hitlers unbelehrbar die Treue. Ihr Sohn Max Mosley ging 2 Jahre in das Schlossinternat in Stein an der Traun, bevor er in England Jura studierte und Amateurrennfahrer und Formel-1-Präsident wurde. Er wäre gern Politiker geworden, sagte er, aber seine Familiengeschichte hänge wie eine finstere Wolke über seinem Leben. Unity Mitford, die ihren Selbstmordversuch überlebt hatte, war schwer beeinträchtigt und unberechenbar. Ihre Mutter pflegte sie, bis die niemals operierte Schusswunde sich entzündete. Unity starb mit 33 Jahren. Von Hitler hatte sie nicht mehr gesprochen. Jessica Treuhaft, verwitwete Romilly, geborene Mitford, blieb auch nach dem Tod von Esmond in Amerika und wurde eine angesehene Schriftstellerin und sozial engagierte Journalistin. Eines ihrer Bücher hieß The American Way of Death und trug ihr den Titel The Queen of Muckrakers ein, die Königin der Nestbeschmutzer. Das Buch war eine frühe Form des investigativen Journalismus. Sie war die einzige der Schwestern, die sich mit aller Vehemenz von ihrer Familie und der konservativen Adelsgesellschaft distanziert hat. Im Alter nahm sie den Kontakt zu den Schwestern wieder auf, ohne die frühere Vertrautheit wiederherstellen zu können. Deborah Cavendish, Herzogin von Devonshire, hatte mit ihrem Mann zusammen nicht nur ein riesiges Schloss und unglaublichen Landbesitz geerbt, sondern auch eine der spektakulärsten privaten Kunstsammlungen Englands. In den 175 Räumen des Herrenhauses hängen Tintorettos, Canalettos, Rembrandts, Renoirs und es gibt auch eine große Skulpturensammlung, die der jetzige Herzog, ihr Sohn Peregrine, um ganz moderne Stücke erweitert hat. Deborah kümmerte sich darum, die Besucherzahlen zu steigern, richtete Hofläden ein, züchtete Vollblutpferde, Shetlandponys, Haflinger und Hühner, empfing königliche Hoheiten und amerikanische Präsidenten und schwärmte für Elvis Presley. Sie hat alle anderen Schwestern überlebt.
Anhand der Briefe kann man verfolgen, wie in den 60er Jahren ein reges, neues publizistisches Interesse an den exzentrischen Schwestern entsteht und wie sie auch selbst anfangen, ihre Vergangenheiten miteinander zu vergleichen, auch aufzuschreiben, womit Nancy in ihren Romanen ja schon früh begonnen hatte. Als Jessica ihr Buch Aunts and Rebels veröffentlichte, mit großem Erfolg übrigens, waren die anderen wütend oder sprachlos, weil sie Verrat witterten. Plötzlich kamen ja auch die alten politischen Fäden wieder aufs Tapet. Und was die einen gern unter der Decke gelassen hätten, interessierte nun wieder die nächste Generation brennend. Zwei von Dianas und Mosleys Söhnen sind Schriftsteller und Biografen geworden, mit sehr verschiedenen Haltungen zu ihren Eltern. Aber die Schwestern rechneten auch untereinander ab. In einem Interview im Observer erklärte Nancy, dass sie immer froh gewesen sei über die Existenz ihrer Schwestern, die sie als Schutzschild vor der grausamen Realität des Lebens angesehen habe. Das kommentierte Jessica kühl. Für sie seien gerade die Schwestern die grausame Realität gewesen. Und ganz besonders Nancy.
Glamour und Skandale, die rebellischen Midford Sisters. Das war eine Sendung von Ulrike Voswinkel. Gesprochen haben Tobias Lelle, Irina Wanka, Eva Gosiewicz, Hildegard Schmal, Christiane Rosbach, Andreas Neumann und Sabine Castius. Ton und Technik Ulrike Schwarz und Birgit Vetter. Redaktion Gabriele Förk. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature. Bayerischer Rundfunk 2009.